Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Sie sollte Verfassungsrichterin werden. Jetzt verzichtet Frauke Brosius-Gersdorf auf ihre Kandidatur. Das Ende der politischen Debatte dürfte das allerdings nicht sein. Welche Dimension das Für und Wider um ihre Person erreicht hat, lässt sich wohl auch an den Worten der Juristin von heute ablesen. Sie wolle verhindern, dass sich der Koalitionsstreit zuspitze oder das Ganze sogar Auswirkungen auf die Demokratie habe. Die SPD hatte die Kandidatin vorgeschlagen, Teile der Unionsfraktion hatten sie abgelehnt, vor allem wegen ihrer Position zum Schwangerschaftsabbruch. Die Debatte wurde auch in den sozialen Medien geführt, dort allerdings teilweise voller Hass und mit falschen Anschuldigungen, was den Koalitionsstreit befeuerte. Über den Verzicht und die Reaktionen darauf Kerstin Dausend.
Sie war in die Offensive gegangen, hatte ihre Positionen erklärt, Frauke Brosius-Gersdorf bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt Mitte Juli. Heute dann völlig überraschend ihr Rückzug mit schriftlicher Begründung. Mir wurde aus der CDU-CSU-Fraktion öffentlich und nicht öffentlich in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist. Teile der CDU-CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab. Sie gibt nun nach, zieht ihre Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück. Schon vor rund 3 Wochen war ihr wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht in der Diskussion um ihre Person keinen Schaden nimmt.
Sobald das auch nur droht, würde ich an meiner Nominierung nicht festhalten. Das ist ein Schaden, den kann ich gar nicht verantworten. Ich möchte auch nicht verantwortlich sein für eine Regierungskrise in diesem Land.
Von einer Krise will die Koalition nicht sprechen, aber für das gegenseitige Vertrauen sei das Verhalten der Unionsfraktion eine schwere Bürde.
Dieser Vorgang darf sich nicht wiederholen und ich finde es auch bedauerlich, dass die Union nicht in der Lage war, sie wenigstens mal zu einem Gespräch einzuladen. Und ich denke, die Union muss das auch für sich noch mal aufarbeiten.
Aufarbeiten, dass sie ihr Wort nicht halten konnte. Freitag, 11. Juli, letzter Sitzungstag vor der Sommerpause. Die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf und 2 weiteren Kandidaten war zwischen den Top-Koalitionären verabredet. Der Richterwahlausschuss im Bundestag hatte zugestimmt, aber dann zieht die Union die Notbremse. Zu viel Widerstand in der Fraktion, vor allem wegen der liberalen Haltung von Brosius-Gersdorf in der Abtreibungsfrage. Fraktionschef Spahn räumt heute per Statement Fehler ein. Ich bedauere, dass diese Lage auch durch die zu späte Ansprache unserer inhaltlichen Bedenken entstehen konnte. Wie Spahn haben auch andere in der Fraktionsführung diese Bedenken nicht kommen sehen. Verantwortung trage aber auch die SPD.
Die SPD hat einen durchaus polarisierenden Vorschlag gemacht. Wir haben die Brisanz zu wenig, zu spät erkannt. Wir haben dann als Koalition gemeinsam keine Lösung finden können, als klar war, dass es Probleme gibt.
Die Grünen werfen Union und SPD Schwäche vor und kritisieren insbesondere Jens Spahn scharf.
Wenn man sich auf das Wort eines Fraktionsvorsitzenden einer demokratischen Fraktion nicht mehr verlassen kann, dann ist der ungeeignet für diese Aufgabe.
Die SPD-Fraktion hat sich heute digital zusammengeschaltet. Es gab Redebedarf, denn der Ärger über die Union sitzt bei vielen Sozialdemokraten tief.
Matthias Deiß in unserem ARD-Hauptstadtstudio. Matthias, was ist bekannt, wie es nun zu diesem Rückzug gekommen ist und was für einen Schaden bedeutet das Ganze für die Koalition?
Nun, Helge, die Unionsfraktion war trotz des großen öffentlichen Drucks aus der SPD partout nicht bereit, auf Frauke Brosius-Gersdorf zuzugehen, wollte noch nicht mal mit ihr in den Dialog treten, geschweige denn noch mal darüber nachdenken, sie doch noch zu wählen. Und deshalb blieb ihr am Ende nur der Rückzug. In der SPD ist der Ärger über das Vorgehen des Koalitionspartners deshalb groß. Dem wurde auf einer Sonderschalte der Fraktion heute auch ordentlich Luft gemacht. Aus der Union hören wir von Fraktions- und Parteispitze dagegen öffentlich eher demütige Töne. Hinter den Kulissen bleiben einige Abgeordnete dagegen weiter auf Konfrontationskurs. Hören wir, weil Brosius-Gersdorf die falsche Kandidatin gewesen sei, das durch diese Personalie entstandene Misstrauen zwischen den beiden Regierungsfraktionen, das bleibt deshalb bestehen. Und künftige Richterwahlen könnten nun ebenso politisiert ablaufen. was die Kandidatensuche nach einer Nachfolgerin für Brosius Gersdorf sicher nicht leichter macht.
Ja, und wie könnte es da jetzt weitergehen?
Das ist tatsächlich noch unklar und das betrifft sowohl die Frage, welchen politischen Preis die Union für das von ihr verursachte Koalitionschaos zahlen muss, als auch die Frage, ob nun auch die anderen beiden Kandidaten, auf die man sich ursprünglich neben Brosius Gersdorf für die Richterwahl geeinigt hatte, auch ausgewechselt werden.
Danke nach Berlin, Matthias Deiß.
Danke auch.
Ja, auch in angespannten politischen Zeiten muss es noch solche Momente geben. Für den einen auf dem Bild, Rainer Haseloff, bald womöglich mehr davon. Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands hat heute verkündet, nach der nächsten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in gut einem Jahr wird er das Amt aufgeben. Und Sven Schulze, hier rechts im Bild, traut er seine Nachfolge zu. Er soll Spitzenkandidat werden. Schulze ist CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister, doch liegt er in Bekanntheit und Popularität weit hinter Haseloff, der die CDU bei der letzten Landtagswahl noch vor der AfD ins Ziel brachte. Und genau daran wird nun auch Schulze gemessen. Marie-Christine Landes und Christian Grube.
Knapp 5 Minuten dauert es, bis der entscheidende Satz fällt.
Dass Sven Schulze die nächste Landesregierung führen soll.
Der 71-jährige Haseloff gibt damit den Weg frei. Sven Schulze, amtierender Wirtschaftsminister, ehemaliger EU-Parlamentarier. Als Gemeinderat fing seine politische Karriere an. Auf diese Erfahrung baut er.
Ich glaube, dass ich da wie kein Zweiter auch für stehe, der eigentlich so fast jedes Dorf und jede Stadt natürlich auch in Sachsen-Anhalt kennt und auch die Menschen kennt.
Der 46-Jährige ist kein überraschender Vorschlag Haseloffs. Er führt nicht nur das Superministerium Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forst. Seit 2021 ist er auch CDU-Landesvorsitzender. Sicher ist ihm die Wahl zum Ministerpräsidenten im kommenden Jahr damit nicht. Seiner CDU sitzt die AfD im Nacken. Bei der Bundestagswahl im Frühjahr hat die in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei alle Direktmandate geholt. Und so erbt Schulze von Haseloff eine politisch angespannte Situation. Wie angespannt, zeigte sich im Juni im Landtag.
Sie haben sich schon oft als Sieger gefühlt. Aber wir werden alles dafür tun, dass das nicht eintritt. Das können Sie wissen.
Die AfD gibt sich damals wie heute unbeeindruckt. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verfolgt am Nachmittag die CDU-Pressekonferenz.
Für uns ist es eigentlich relativ egal, wen die CDU ins Rennen schicken wird, weil beide Kandidaten stehen für den gleichen CDU-Kurs, für eine weitere Verwaltung des Niedergangs.
Siegmund hat allein bei TikTok mehr als 560.000 Follower. Seine Bekanntheit könnte im Wahlkampf ein Vorteil werden. Schulze hat da Nachholbedarf, wie sich heute auch in Magdeburg zeigt.
Weißt du, wer Sven Schulze ist?
Wer?
Sven Schulze.
Nee,
weiß ich leider nicht.
Haben Sie schon mal von ihm gehört?
Nein.
Momentan ist er Wirtschaftsminister.
Okay.
Nicht die einzige Herausforderung, sagt Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp im Interview.
Sven Schulze bräuchte eine Union, die geschlossen hinter ihm steht. Er muss also überzeugen, er muss sachpolitisch Lösungen anbieten, mit denen man sich auch gegenüber der AfD abgrenzen kann. Denn die Übernahme von AfD-Positionen durch die konservative Partei führt in der Regel dazu, dass es auf das Konto der AfD einzahlt.
Ein Jahr hat Schulze jetzt Zeit, Sachsen-Anhalt zu zeigen, was er für das Land will. Heute wiederholte Schulze mehrfach, die politische Mitte stärken zu wollen. Herausgefordert wird er vor allem aber in seinem eigenen Ressort. Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt, gerade die Chemieindustrie, kriselt. Erst vor wenigen Wochen platzte die geplante Ansiedlung des Chipherstellers Intel.
Und dazu spreche ich jetzt mit Sven Schulze, der Spitzenkandidat der CDU in Sachsen-Anhalt werden soll, zugeschaltet aus Magdeburg. Guten Abend, Herr Schulze.
Ja, guten Abend hier aus Magdeburg, hallo.
Herr Schulze, Sie haben lediglich 13 Monate Zeit bis zur Landtagswahl. Rainer Haseloff hat ja eine enorme Bekanntheit aufgebaut. Das wird doch schwer für Sie aufzuholen, oder?
Na, das sehe ich nicht so. Wir haben hier ja eine Situation, dass ich als Landeskind dieses Land sehr gut kenne. Ich bin viele Jahre Minister. Natürlich hat ein Ministerpräsident immer einen anderen Bekanntheitsgrad als ein Landesminister oder jeder andere Spitzenkandidat das hätte. Fakt ist aber auch, Rainer Haseloff war im Übrigen 2011 in einer ähnlichen Situation. Die Menschen, die erwarten jetzt hier eine klare Aussage auch, wie Stabilität zukünftig aussehen soll. Die erwarten hier natürlich auch eine Kommunikation von der Partei, von mir als Spitzenkandidat. Lindhardt auch. Und darauf freue ich mich jetzt in den nächsten Wochen. Deswegen glaube ich, dass das in den nächsten Wochen und Monaten nicht nur eine spannende Zeit wird, sondern auch eine schöne Zeit wird, wenn man für sein eigenes Heimatland kandidieren darf, als Spitzenkandidat und Ministerpräsident werden möchte. Dann ist das, glaube ich, eine große Ehre, aber auch ja, eine große Freude für die nächsten Monate.
Ja, Ihr Ziel ist es ja, Platz 1 für die CDU gegen die AfD zu verteidigen. Rainer Haseloff, nennen einige ein Bollwerk gegen die AfD. Sind Sie das auch?
Ja, das bin ich mit Sicherheit auch. Denn zum einen, wenn es darum geht, wie steht man zu dieser Partei, wie stehe ich zu ganz links, zu ganz rechts, da habe ich immer gesagt, da kann man das, was Rainer Haseloff in den letzten Jahren dazu gesagt hat, 1:1 ersetzen, kann meinen Namen dorthin schreiben. Und da stehe ich 1:1 auch zu und stehe zu diesen Aussagen, die der Rainer Haseloff getätigt hat. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist meine Heimat. Ich kenne die Menschen, die wollen hier eine Stabilität. Die wollen keinen Populismus. Die wollen nicht, dass das Land von den Füßen auf den Kopf gestellt wird, sondern die wollen hier wissen, wie geht es in den nächsten Jahren weiter. Wer möchte mit welchen Themen, mit welchen Inhalten dieses Land weiterführen? Hier geht es nicht darum, dass man bei Social Media der Star ist, sondern hier geht es darum, dass man eine seriöse Politik macht. Das mache ich als Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister hier und das möchte ich zukünftig auch als Ministerpräsident.
Die AfD schaut man auf Umfragen, aber auch die letzten Wahlen zum Beispiel, auch die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt bei der letzten Bundestagswahl, sieht man schon, welche Rolle Social Media beispielsweise spielt. Aber Sie haben heute betont, Sie stehen für Stabilität, keine Experimente. Das klingt auch irgendwie wie ein Weiter-so. Wird ein Weiter-so aber reichen, um gegen die AfD zu bestehen?
Nein, das klingt gar nicht wie ein Weiter-so nach dem Motto, wir haben keine Ideen. Wir brauchen neue Ideen, denn auch nach 2026 werden wir vor großen Herausforderungen stehen. Vielleicht auch Themen bearbeiten müssen, die wir heute noch gar nicht kennen. Das ist in jeder Legislatur so. Dazu braucht man aber auch stabile Verhältnisse. Für uns ist es wichtig, dass wir den Menschen hier auch eine Stabilität geben, dass wir klar sagen, wohin wir wollen. Wir werden also jetzt an unseren Themen arbeiten. Wir werden auch klar sagen, dass ich nicht hier der Alleinspieler bin, sondern wir haben hier ein Team, wir haben die gesamte Landespartei, wir sind vernetzt von der kommunalen Ebene bis hin zur Spitze dieses Landes und all das werden wir jetzt in die Waagschale werfen, gemeinsam im Übrigen mit Rainer Haseloff. Für mich ist es wirklich eine große Dankbarkeit, die ich auch empfinde, dass der Ministerpräsident dieses Landes heute unserer Partei, auch den Menschen in Sachsen-Anhalt, empfohlen hat, mich als seinen Nachfolger dann zu wählen. Dafür werde ich arbeiten und in meiner Heimat möchte ich dann ein Ministerpräsident sein, der ähnlich wie Rainer Haseloff oder Professor Böhmer vorher auch dieses Land nach außen extrem gut repräsentiert hat und nach innen gut geführt hat.
Es dürfte so oder so aber ein harter Wahlkampf werden. Was konkret brauchen Sie von Friedrich Merz und der Bundesregierung dafür?
Also ich würde mich freuen und das wird, glaube ich, auch passieren, wenn die Bundesregierung so wie sie gestartet ist, auch weiterarbeitet. Wir haben jetzt wieder eine Stabilität in der Wirtschaft. Die Wirtschaft hat wieder Vertrauen in die Bundesregierung. Das war gänzlich weg bei der letzten Bundesregierung. Wir haben ein ganz großes Thema, auch in Sachsen-Anhalt, das Thema Migration. Der Alexander Dobrindt als Innenminister gemeinsam mit Friedrich Merz und dem Kabinett hat da ganz andere Akzente gesetzt jetzt in den ersten Monaten. Das Thema soziale Verlässlichkeit, soziale Sicherheit, aber soziale Gerechtigkeit.
Entschuldigen Sie,
Herr Schulze, das ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg.
Ja, dass ich da einmal unterbreche, es hört sich so an, als wenn Sie wunschlos glücklich sind. Zu Beginn nach der Regierungsaufstellung haben Sie ja ziemlich laut Kritik geäußert, was die Regierungsaufstellung zumindest angeht, dass die ostdeutschen Bundesländer, dass Sachsen-Anhalt da nicht genug berücksichtigt wird.
Ich glaube, Sachsen-Anhalt und auch ich, wir sind dafür bekannt, dass wir, wenn wir Kritik üben wollen, das auch machen. Und das werde ich auch in Zukunft machen, wenn ich der Meinung bin, dass es angebracht ist. Hier war aber die Frage, wie ist die Bundesregierung gestartet? Und ich finde, sie ist gut gestartet, Friedrich Merz ist gut gestartet. Das ist der Rückenwind, den wir brauchen. Schaut man sich an, wie die Ampel regiert hat und schaut man sich an, wie Friedrich Merz jetzt regiert, das ist schon ein großer Unterschied zu sehen. Das wird uns auch helfen, aber ich sage auch eins, am Ende müssen wir unsere Wahl hier in Sachsen-Anhalt allein gewinnen. Für uns, wir brauchen Rückenwind aus Berlin, aber am Ende werden wir hier die Themen setzen für die Menschen in meinem Heimatland, in unserem Heimatland. Und wir werden verlässlich weiterarbeiten, auch jetzt in der Landesregierung. Und ich bin überzeugt, damit auch einen guten Grundstein dafür zu haben, dass wir die Wahl am 6. September 2026 gewinnen können.
Sagt Sven Schulze, designierter Spitzenkandidat der CDU in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl in gut einem Jahr und möglicher Nachfolger von Rainer Haseloff. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank und schöne Grüße hier aus Magdeburg.
Und das Gespräch haben wir noch etwas länger geführt und kurz vor der Sendung aufgezeichnet, wie immer zu sehen auf tagesschau.de. Die Entscheidung über den CDU-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, dazu hat Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Dass Rainer Haseloff nicht mehr antritt, stellt seine Partei, die CDU und das Land vor eine Herausforderung. Er hat Sachsen-Anhalt eine Identität gegeben und dem Osten ein Gesicht. Vor allem aber steht Rainer Haseloff für stabile Mehrheiten in der demokratischen Mitte. Keine politischen Experimente, klare Abgrenzung zur AfD. Das muss Sven Schulze jetzt auch gelingen. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht. Der Spitzenkandidat ist ab jetzt im Wahlkampf auch, wenn der Ministerpräsident noch regiert. Schulze muss aus dem Schatten von Haseloff treten und klar machen, wie er die Menschen in Sachsen-Anhalt für sich gewinnen will. Die AfD macht aus ihrem Ziel keinen Hehl. Sie will in Sachsen-Anhalt regieren um jeden Preis. Auf eine bloße Abgrenzung zur AfD kann sich Schulze im Wahlkampf nicht verlassen. Die Zuspitzung auf eine Person wie etwa bei Dietmar Woidke Brandenburg oder Michael Kretschmann Sachsen wäre riskant. Dafür fehlt ihm noch das Charisma eines Ministerpräsidenten. Schulze muss inhaltlich überzeugen und Brücken bauen für Mehrheiten in der demokratischen Mitte. Zur politischen Konkurrenz etwa SPD, Grüne oder FDP. Und er braucht die Geschlossenheit seiner eigenen Partei. Die, die am rechten Rand zündeln, dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Politische Unsicherheit wie in der Nachwendezeit wollen die Menschen in Sachsen-Anhalt nicht mehr erleben. Und sie wollen Lösungen für ihre Probleme. Niedrige Energiepreise, gute Jobs, soziale Absicherung. Dafür wird Sven Schulze seiner Partei auch in Berlin auf die Füße treten müssen, damit die geplanten Investitionen jetzt auch umgesetzt werden. Die Erfahrungen dafür hat Sven Schulze. Die Wähler muss er noch von sich überzeugen. Vor allem aber muss er wie Rainer Haseloff den Menschen in Sachsen-Anhalt Zuversicht geben.
Die Meinung von Christine Schwietzer. Sven Schulze will im kommenden Jahr eine Wahl gewinnen. Friedrich Merz ist nach gewonnener Bundestagswahl jetzt fast 100 Tage im Amt. Ein guter Zeitpunkt, um ein Zwischenzeugnis erstellen zu lassen. Und das bringt Ellen Eni mit in Form des aktuellen ARD-Deutschland-Trends. Ellen, wie zufrieden sind denn die Deutschen mit dem amtierenden Kanzler?
Nun, Friedrich Merz hatte ja die Latte relativ hochgelegt. Bei seiner ersten Regierungserklärung hatte er gesagt, schon in diesem Sommer werden die Menschen spüren, in diesem Land verändert sich etwas und es geht voran. Wir sind mitten in diesem Sommer und der Blick der Deutschen auf den Kanzler ist eher kritisch. Schauen wir auf die aktuellen Zahlen. Zufrieden mit der Arbeit von Friedrich Merz sind aktuell 32% der Befragten, also knapp ein Drittel. Das sind -10 Punkte im Vergleich zum Vormonat. Dementsprechend ist die Mehrheit unzufrieden. 65%, fast zwei Drittel sagen, nein, die politische Arbeit des Kanzlers, die gefällt mir nicht. Wir wollten etwas genauer einsteigen und haben ein paar Kompetenzzuschreibungen noch mal rausgeholt, die wir schon vor der Bundestagswahl abgefragt hatten. Gucken wir auf diese Aussagen. Friedrich Merz ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen, sagen aktuell 42%. Das ist nur ein Punkt weniger im Vergleich zu vor der Wahl. Da ist er also fast konstant geblieben, aber gleichzeitig sagt jeder Zweite, er ist dem Amt des Bundeskanzlers nicht gewachsen. Er kommuniziert überzeugend, sagen aktuell 34%, also gut ein Drittel. Das hatten wir damals nicht abgefragt. Er ist jemand, dem man vertrauen kann, sagen 26%, also ein gutes Viertel. Aber dieser Wert ist am meisten nach unten abgesackt. 29% sagen, Friedrich Merz kann das Land gut durch eine Krise führen. -10 Punkte im Vergleich zu vor der Bundestagswahl. Also bei all diesen Kompetenzzuschreibungen hat Friedrich Merz verloren oder zumindest eine Mehrheit sagt, nein, das kann er nicht. Da wird er noch einiges an Arbeit leisten müssen.
Ellen, welche Erklärungen gibt es denn für diese überwiegend schlechten Werte?
Nun, Friedrich Merz hat sich ja jetzt zu Beginn sehr stark in außenpolitischen Fragen positioniert. Und das sind ja sehr oft komplexe Gemengelagen, wo er alleine auch gar nicht agieren kann und die Hilfe von verschiedenen Partnern braucht. Nehmen wir nur die zwei Kriege, die Deutschland hier auch sehr beschäftigen in der politischen Diskussion. Das ist der Ukraine-Krieg und das ist der Gaza-Krieg. Wir haben zwei Aussagen dazu abgefragt. Friedrich Merz überzeugt mich mit seinem Kurs im Ukraine-Krieg. Das bejahen nur 34%, also ein Drittel der Menschen. Die Mehrheit sagt nein, das überzeugt mich nicht. Und mit Blick auf die Situation in Israel sagen zwei Drittel der Befragten, 66%, die Bundesregierung sollte größeren Druck auf die israelische Regierung ausüben, ihr Vorgehen im Gazastreifen zu ändern. Also auch hier ein deutlich kritischer Blick auf die Art, wie Friedrich Merz und die Bundesregierung im Moment gegenüber Israel agieren. Dann gibt es aber auch noch andere Themen, mit denen Friedrich Friedrich Merz vor allem vor der Bundestagswahl gepunktet hat. Da ist das Thema Migration, da hat er sich ja auch sehr klar positioniert. Da ist übrigens immer noch eine Mehrheit der Deutschen hinter ihm. 52% sagen, ich finde es gut, wie klar sich Friedrich Merz gegen irreguläre Zuwanderung ausspricht. Das sind immer noch 12 Punkte weniger als vor der Bundestagswahl, aber 52% eine Mehrheit. Dann kommen wir wieder in ein internationales Feld. Friedrich Merz setzt deutsche Interessen international und in der EU erfolgreich durch. Auch hier nur gut ein Drittel, 35% der Deutschen sagen, ja, das kann er. Das ist sicherlich ein Wert, den man auch vor dem Hintergrund des Zollstreits sehen muss. Denn gleichzeitig wissen wir auch, dass fast 2/3, 65% der Deutschen, sich große Sorgen macht, dass die Zollpolitik der USA der deutschen Wirtschaft schaden wird. Also das Feld Zollpolitik, Wirtschaftspolitik und natürlich die außenpolitischen Krisen ist sicherlich eins, wo die Bundesregierung sich jetzt mehr Vertrauen in der Bevölkerung erarbeiten muss.
Und was macht das alles mit der Sonntagsfrage?
Ja, wenn schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 27%. Das sind 3 Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Die AfD käme auf 24%, 1 Punkt mehr. Damit erreicht sie ihren Bestwert, den wir hier schon im April für die Partei im ARD-Deutschland-Trend gemessen hatten. Die SPD wäre stabil bei 13%, die Grünen stabil bei 12%, die Linkspartei stabil bei 10%, das BSW bei 3%, büßt 1 Punkt ein. Und die FDP bei 4% plus 1 Punkt wären beide unter der Mandatsschwelle. Die übrigen Parteien kommen auf 7% plus 2 Punkte. Das ist die aktuelle politische Gemengelage in diesem Monat. Alle Zahlen und Analysen zu diesem ARD-Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Vielen Dank nach Köln, Ellen Inni.
Danke nach Hamburg.
Der selbsternannte Dealmaker Donald Trump arbeitet seit einem guten halben Jahr auf so einen Moment hin. Ein Handshake mit Wladimir Putin. Allerdings ist klar, bei einem Treffen müsste dann auch ein Deal absehbar sein. Eine Waffenruhe. Und womöglich könnte die Ukraine Teile ihres Landes an Russland abgeben müssen. Davon sprach US-Außenminister Rubio gestern Abend. Hier 2019 beim G20-Gipfel in Japan sind sich Donald Trump, damals zum ersten Mal US-Präsident, und der russische Dauerpräsident Putin zuletzt begegnet. Sarah Schmidt über ein mögliches Wiedersehen in den kommenden Tagen.
Wer mit Donald Trump ins Geschäft kommen will, sollte ihm etwas bieten. Das gilt wohl auch für Apple-Chef Tim Cook. Der überreicht Trump gestern im Weißen Haus ein persönliches Geschenk, eine Statue mit vergoldetem Fuß. Was der russische Machthaber Wladimir Putin dem US-Sondergesandten Steve Witkoff an möglichen Zugeständnissen mitgegeben hat, das bleibt gestern unklar. Gab es einen Durchbruch? Hat Putin irgendwelche Zugeständnisse gemacht, zu denen er vorher nicht bereit war? Ich spreche nicht von Durchbruch. Wir arbeiten schon zu lange daran. Trotzdem zeigte sich Donald Trump optimistisch, dass ein Treffen sehr bald stattfinden könnte. Was hier in Washington hinter den Kulissen besprochen wird, dazu sickert heute nur wenig durch. Aber immerhin so viel aus dem Weißen Haus. Es gäbe kein Treffen mit Trump, wenn Putin sich nicht auch auf ein Treffen mit Zelensky einlasse, heißt es. Putin macht in Moskau klar, wie er zu einem Treffen mit Ukraines Präsident Zelensky, seinem Gegner im Angriffskrieg auf die Ukraine, stehe. Ich habe immer gesagt, ich habe nichts dagegen. Das ist möglich. Aber erstmal müssen die Bedingungen geschaffen sein. Und davon sind wir weit entfernt. Aus Putins Sicht heißt das etwa die Bereitschaft, ukrainische Gebiete an Russland abzutreten. Die Kämpfe und das Sterben in der Ukraine gehen weiter. Die Befürchtung vieler, selbst wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt, wer garantiert, dass dies ein langfristiger Frieden ist? Der ukrainische Präsident Zelensky fordert, bei Verhandlungen müssen auch die Europäer mit an den Tisch. Alle Entscheidungen, die getroffen werden, um diesen Krieg zu beenden und Sicherheit zu gewährleisten, betreffen tatsächlich ganz Europa und nicht nur Einzelne. Deshalb muss die Stimme Europas Einfluss auf diese Prozesse haben. Wie realistisch ist ein Treffen also? In den USA geht es auch um die Frage, spielt Putin auf Zeit Oder traut Trump ihm wirklich? Es ist keine Frage des Vertrauens, es ist eine Frage der Taten. Der Präsident hat geschildert, wie enttäuscht er von den Maßnahmen Russlands in den letzten Wochen war. Es braucht Taten, nicht nur Worte. Gestern hatte der ukrainische Präsident die Hoffnung geäußert, dass der Druck auf Russland groß genug sein könnte, sich zu bewegen. Druck auf die russische Wirtschaft, ausgeübt durch US-Sanktionen. Dass weitere Sanktionen folgen könnten, schließt die US-Regierung heute nicht aus.
Und wir schauen dazu live nach Washington zu meiner Kollegin Sarah Schmidt. Sarah, das klingt ja alles noch ziemlich unklar. Wie realistisch ist denn nun ein Treffen in wenigen Tagen?
Dazu wage ich keine Prognose abzugeben, denn ich muss mich selber korrigieren. Ich habe ja gerade eben den Beitrag noch fertig gemacht. Da hieß es aus dem Weißen Haus noch, dass Donald Trump nur bereit ist zu einem Treffen mit Putin, wenn Putin auch Zelensky trifft. Vor wenigen Minuten ist Donald Trump vor die Presse getreten und hat nun gesagt, er ist bereit, alles zu tun, um das Töten zu beenden. Aber er sei eben auch zu Zugeständnissen dafür bereit. Und es wäre wünschenswert, dass Putin und Zelensky sich treffen, aber er mache das nicht zur Bedingung. Er würde Putin also auch treffen, wenn der sich nicht mit Zelensky treffen will, was ein Zugeständnis an Putin ist. Ich denke, so kann man das interpretieren. Und US-Medien berichten, dass im Weißen Haus immer wieder auch betont werde, dass ein Treffen ja noch nicht vereinbart sei, sondern dass es ein mögliches Treffen sei. Also insofern wäre meine Interpretation, dass man versucht, im Weißen Haus sich ein Türchen offen zu halten für den Fall der Fälle, dass ein Treffen doch nicht zustande kommt. Denn Donald Trump steht unter Druck. Er hatte ja versprochen, den Krieg in der Ukraine am ersten Tag im Amt beenden zu wollen. Das ist jetzt schon einige Zeit her und bisher hat es keine wirklichen Fortschritte gegeben. Der US-Außenminister ist gestern gefragt worden, was denn die Bedingungen wären für ein Treffen und hat ganz klar gesagt, es müsste dann auch so sein, dass man wirklich von einem Deal ausgehen könnte, damit Trump Putin trifft.
Danke für diesen neuesten Stand aus Washington, Sarah Schmidt. Und weiter zu Vasili Golot in Kiew. Vasili, wie wird aus der Ukraine denn auf diese Entwicklung und diese aktuelle Situation geschaut?
Wenn wir mit den Menschen hier sprechen, dann sind die skeptisch. Die trauen Russland nicht, die trauen Putin nicht, die sehen, was an der Front passiert, die sehen, was an massiven Angriffen auch auf andere Städte passiert und sagen, das, was Russland bisher gemacht hat, was sie selber Verhandlungen genannt haben, das waren eher Verhandlungssimulationen. Und viele Menschen in der Ukraine trauen auch Donald Trump nicht. Die sagen, er hat keinen klaren Kurs, er ist, sagt mal dies, sagt mal jenes, er wechselt seine Richtung, er hat sich nicht als verlässlicher Partner bewiesen. Und gleichzeitig sehen wir aber auf politischer Seite, wie gerade auch im Beitrag gesehen, eine gewisse Hoffnung, ein Bemühen. Wir hören auch aus dem Umfeld von Präsident Zelensky, dass heute sehr, sehr viele diplomatische Gespräche geführt worden sind. Er selber hat ja auch mit Friedrich Merz unter anderem gesprochen. Es gab auf Berater-Level Gespräche. Und das, was die Ukraine gerade versucht durchzusetzen, ist einerseits zu sagen, es braucht eine Waffenruhe. Es braucht das, was die USA ja schon lange fordern. Also ein Zeichen Russlands auch, dass es wirklich ein Interesse gibt, dem Frieden näher zu kommen. Und dann sagt Zelensky, ist er natürlich weiterhin bereit, auch Putin zu treffen. Er sagt, dieses Treffen müsse stattfinden, denn Putin ist derjenige, der in Russland die Entscheidung trifft. Und der zentrale Punkt für die Ukraine sind die Sicherheitsgarantien. Da sieht Zelensky, sieht die Ukraine Europa in der Verantwortung und die USA. Da will man gemeinsam eine Lösung finden. Das alles ist die Friedensvision der Ukraine. So wünscht man sich das hier.
Danke dir für diese Einordnung aus Kiew, Vasili Golot. Ja, und wir schauen auf weitere Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Susanne.
In Israel berät seit dem frühen Abend das Sicherheitskabinett von Premierminister Netanyahu über dessen Plan, den Gazastreifen ganz einzunehmen. Das Gebiet solle nicht dauerhaft besetzt, sondern von der Terrormiliz Hamas befreit und dann an arabische Kräfte übergeben werden, so Netanyahu vor der Sitzung. Offenbar soll zunächst Gaza-Stadt im Norden eingenommen werden. Armeeführung und Opposition warnen bislang vor einem solchen Schritt. Die islamistische Hamas drohte mit Konsequenzen und erklärte, Israel opfere die Geiseln für seine Pläne. Angehörige und Freunde der etwa 50 noch im Gazastreifen gefangenen gehaltenen Menschen versammelten sich in Jerusalem vor dem Regierungsgebäude und forderten einen Waffenstillstand.
Spähsoftware auf Computern oder Smartphones. Sogenannte Staatstrojaner dürfen nur bei schweren Straftaten eingesetzt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Seit 2017 können Ermittler diese heimlich installierten Programme nutzen, um Verdächtige zu überwachen. Doch die weitgehenden Befugnisse sind umstritten. Eine Gruppe von Journalisten, Anwälten und Künstlern fürchtete, wegen beruflicher Kontakte ausgespäht zu werden und hatte geklagt. Das US-Unternehmen Leighton will alle verbliebenen Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen. Darunter auch diese im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Northvolt wollte hier Batterien für E-Autos produzieren und hatte dafür eine staatliche Förderung in Höhe von rund 600 Millionen Euro erhalten. Leighton rechnet damit, die Übernahme Ende des Jahres abzuschließen. Im Süden von Frankreich kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen enormen Waldbrand nahe Narbonne. Starke Winde und hohe Temperaturen haben etwas nachgelassen. Zuvor hatte sich das Feuer nach dem Ausbruch am Dienstag rasend schnell ausgebreitet. Mehr als 17.000 Hektar sollen bereits vernichtet sein. Zahlreiche Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Die Behörden sprechen von den größten Zerstörungen durch Brände im französischen Mittelmeerraum seit 50 Jahren.
Dass diese Schönheit jedes Jahr Millionen Besucher anzieht, erklärt sich von selbst. Als Venedig allerdings begann, von den Touristen Eintritt zu nehmen, waren einige überrascht. Doch die Stadt mit den vielen Kanälen und historischen Brücken, eine einzigartige Sehenswürdigkeit, ist seit Jahren immer wieder überfüllt. Deshalb mussten seit Ostern Tagestouristen zwischen 5 und 10 Euro dafür ausgeben. Die Gebühr soll helfen, den Massentourismus besser zu lenken. Nun endet vorerst diese Testphase. Und was hat der Eintritt gebracht? Andreas Strube.
Alberto Jiménez könnte sich eigentlich freuen über die vielen Menschen, die Venedig besuchen. Seit Jahrzehnten stellt er hier Masken her. Trotzdem findet er, der Tourismus zerstört alles, wenn er nicht reguliert wird. Alle Menschen auf der Welt möchten Venedig besuchen, das aber kaum Kapazitäten hat, um diesen Zustrom zu bewältigen. Im Schnitt sind in Venedig mehr Gäste als Einheimische vor Ort. Deswegen experimentiert die Stadt mit Eintrittspreisen. Tagesgäste mussten von April bis Juli an festgelegten Tagen Eintritt bezahlen, überwiegend an Wochenenden. Pro Besucher 10 Euro bzw. 5 Euro bei frühzeitiger Buchung. Mitarbeitende der Stadt und der Polizei kontrollierten die Tickets stichprobenartig. Jetzt ist die Testphase für dieses Jahr zu Ende gegangen und die Stadt zieht Fazit. Ein System, das funktioniert hat, mit vielen Kontrolleuren. Also aus Sicht der Verwaltung eine positive Bilanz, auch mit Blick auf das kommende Jahr. An 54 Tagen war die Eintrittsregelung dieses Jahr in Kraft. Insgesamt haben über 720.000 Tagesgäste Tickets gekauft, macht Einnahmen von mehr als 5,4 Millionen Euro. Nach Abzug der Kosten des Systems bleiben noch 1,5 Millionen Euro Gewinn. Damit will Venedig die Müllgebühren in der Stadt senken. Doch viele sind nicht überzeugt. Für das, was es bewirken sollte, also dass weniger Touristen kommen, hat es nichts gebracht. Denn 5 oder 10 Euro halten die Touristen nicht davon ab, nach Venedig zu kommen. Ob durch das Eintrittsgeld überhaupt weniger Tagesgäste kamen, lässt sich nicht sicher sagen. Womöglich könnte es Venedig sogar noch mehr zur Attraktion machen, sagen Beobachter.
Es macht die Stadt selbst, den öffentlichen Raum, zum Museum oder zum Freizeitpark. Und das wiederum verdrängt die Bedürfnisse der Einwohner und Einwohnerinnen, die ja eine lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt haben möchten.
Ob und in welcher Höhe Tagesgäste nächstes Jahr Eintritt zahlen müssen, das will die Stadt noch entscheiden.
Ja, unbezahlbar in den Ferien ist natürlich gutes Wetter, Carsten. Wie sieht es damit zum Wochenende hin aus?
Also wegen des Wetters müsste aktuell niemand nach Venedig fahren. Dort war es heute sonnig, 28 Grad warm. Aber Sonnenschein und ähnliche Temperaturen gab es heute beispielsweise auch im Süden Deutschlands. Hier ein traumhaftes Foto vom Bodensee von Jürgen Gundelsweiler. Und wir sehen einen blauen Himmel und fast keine Wolke. Und so sonnig, wie es heute schon im Süden Deutschlands war, geht es vor allem im Süden Deutschlands auch in den nächsten Tagen weiter, über das Wochenende hinaus. Am Beispiel von Stuttgart haben wir mal die Sonnenscheinstunden rausgesucht, 13 bis 14 Stunden. Und das bedeutet wirklich Sonnenschein von früh bis spät. Im Norden Deutschlands sieht es noch etwas anders aus, auch wenn gleich die wärmere Luftmasse auch dort langsam ankommt. Aber wir sehen am Beispiel von Schwerin, dass vor allem vom Freitag bis zum Sonntag wir noch nicht die komplette Sonnenscheindauer erwarten können, weil es dann immer noch Wolken gibt. Ab Montag wird es aber auch im Norden sonniger und dann, wir sehen es hier am Trend von Kiel, ab Montag auch deutlich wärmer. Dann kommt die warme, die sommerliche Luft mit sommerlichen Temperaturen auch im Norden Deutschlands an. Aber jetzt kümmern wir uns mal um das, was in den nächsten Tagen, in den nächsten drei Tagen im Norden Deutschlands passiert. Und das kommt aus Westen. Es sind diese Wolken, die vom Atlantik Richtung Ärmelkanal vorankamen und heute im Verlauf des Tages immer wieder auch die Nordhälfte erreicht haben. Und das geht auch in der Nacht und morgen so weiter. Meistens sind es nur Wolkenfelder, aber ab und zu fällt auch etwas Regen aus diesen Wolken heraus. In der Nacht und auch morgen kann es vereinzelt immer noch ein paar kleine Regenschauer in diesem Wolkenband geben. Wir sehen aber auch, in der Südhälfte Deutschlands wird man davon nichts spüren. Hier bleibt es praktisch wolkenlos und entsprechend sonnig. Die Temperaturen sinken heute Nacht auf Werte zwischen 9 und 18 Grad. Morgen tagsüber verbreitet Sommer 25 bis 30 Grad. Das gilt verbreitet auch für die norddeutsche Tiefebene und für die Mitte. Im äußersten Norden 23 bis 25 Grad und im Süden zum Teil schon 30 bis 33 Grad. Der Samstag wird deutlich heißer, vor allem am Oberrhein bis zu 36 Grad. Und am Sonntag setzt sich die Sonne dann langsam auch in der Mitte und im Norden stärker durch. Das Ganze bei 23 bis 32 und ab Montag dann verbreitet. Heiße Tage mit mehr als 30 Grad.
Danke für diese Sommeraussichten, Carsten. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten sehen Sie jetzt beste Unterhaltung. Ina Müller lädt in den Schellfischposten.
Dort hat sie die Tennisspielerin Andrea Petkovic und den Schauspieler Lars Eidinger zu Gast.
Und wir informieren Sie morgen Abend gerne wieder, dann zur Freitagszeit um 21.45 Uhr. Und wir freuen uns auf Sie.
Tschüss.
Tschüss.